Wieder weggehen ist schlecht. Naja.
Potential, das wolltest du noch fortsetzen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Wollen und können und müssen ist so.
War die elegante Abmoderation.
Richtig. Gut. Ja. Mittagessen. So, Aufzeichnung läuft?
Aufzeichnung läuft.
Das ist so schön. So, ja, dann würde ich vorschlagen, dann setzen wir unsere Diskussion und mit zu den Ansatzbefassungen fort. Wir waren ja vor der Pause bei Intangibles hängen geblieben und ich wollte jetzt in Anbetracht der Zeit auch ungern das nochmal aufwärmen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir das nicht zukriegen in gebotener Kürze und Würze. Und stattdessen gerne nochmal kurz die anderen ASAF-Themen ein Stück weit ventilieren. Ich meine, wir haben gesehen bei Intangibles, das ist einfach ein wahnsinnig breites Thema. Ich habe es ja selber gesagt, allein waren die da aufgeworfen, die können wir den ganzen Tag diskutieren. Und insofern müssen wir da jetzt mal ein bisschen harten Cut machen. Wir noch ein paar Dinge vor uns. Ja, dann gehen wir jetzt sozusagen zurück in die Chronologie von der ASAF-Befassung und Peter, dann sind wir bei Thema 1.
Genau, Thema 1, BCDGI. Da sind wir ganz kurz schon mal vorbeigekommen. Wir haben hier zwei Themen in der ASAF-Befassung, deswegen fangen wir mal mit Artikel 1a, mit der Befreiung von der Offenlegung an. In der Unterlage geht es um die vorgeschlagene Ausnahmeregelung, welche es einem Unternehmen erlaubt, bestimmte Informationen nicht offenzulegen, wenn zu erwarten ist, dass diese Offenlegung die Erreichung eines der wichtigsten Ziele des Erwerbs zum Erwerbszeitpunkt für den Unternehmenszusammenschluss ernsthaft beeinträchtigen würde. Im Rahmen des Feedbacks zum ED wurde Kritik geäußert, dass unter dieser Formulierung im Sinne des Acquisition Date Key Objectives beispielsweise nicht das Vermeiden von Verstößen gegen gesetzliche und behördliche Vorschriften oder auch die Vermeidung von negativen sozialen und operationellen Konsequenzen fallen würde und dementsprechend, dass keine Anwendungsfälle auf Basis der alten Definition oder des alten Verständnisses wären. Und vor dem Hintergrund soll eine mögliche Präzisierung des Wortlauts der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung dann in der ASAF-Sitzung erörtert werden. Diese Präzisierung könnte beispielsweise erfolgen durch eine Änderung des Wortlauts der Ausnahmeregelung, um beispielsweise einem Unternehmen zu gestatten, bestimmte erforderliche Informationen nicht offenzulegen, wenn zu erwarten ist, dass dies den Erfolg eines Unternehmenszusammenschluss, also the success of a business combination, ernsthaft beeinträchtigen würde. Und eine Präzisierung wird beispielsweise auch oder wird zu diskutieren sein, dass die Erreichung eines wichtigen Ziels zum Erwerbszeitpunkt ein, aber nicht das einzige Beispiel für den Erfolg eines Unternehmenszusammenschlusses ist. Der ISB hatte das ja auch schon erörtert und dabei hatten einige Mitglieder Bedenken geäußert. Und zwar dahingehend, dass eine solche Formulierungsänderung dazu führen könnte, dass die Ausnahmeregelung unbeabsichtigt über die eigentlich betrachteten Situationen hinaus ausgeweitet wird. Und vor dem Hintergrund stellt der Staff die Frage, sollten derartige Sachverhalte berücksichtigt werden? Und wenn ja, ob es quasi noch zusätzliche Beispiele gibt, die da berücksichtigt werden müssten. Oder andersrum gefragt, ob die ursprüngliche Ausnahmeregelung, so wie sie mit dem ED vorgeschlagen wurde, ob es bei dieser bleiben sollte. Das ist die grundsätzliche Frage für die Sitzung. Von daher auch jetzt in der Runde bitte die Einschätzung an Sven oder an uns.
So, bitteschön.
Also vielleicht noch kurz dazwischen. Wir hatten in unserer Stellungnahme zum ED hatten wir grundsätzlich diese Ausnahmeregelung unterstützt, hatten gesagt, dass sie herausfordernd oder die Kriterien dafür herausfordernd, aber angemessen sind, hatten aber auch darauf hingewiesen, dass es da einen gewissen Interpretationsspielraum gibt, der verbleibt. Von daher das noch sozusagen als Hintergrund zu den Befassungen damals.
Ja, aber selbst Sinn macht noch was von den vorhin jetzt Navi einzublenden von 1A, 1B?
Na, an der Stelle jetzt glaube ich nicht, weil im Endeffekt ist es.
Ja.
Also das ist genau das, was ich gerade schon gesagt hatte. Darüber hinaus gibt es da jetzt wenig zu sagen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eher so eine Grundeinstellung, wie weit oder wie eng diese Ausnahmeregelung wirklich gefasst werden sollte. Mit dem Idee wurde ja ein klarer Wortlaut vorgeschlagen. Der bezog sich halt auf Acquisition Rate Key Objectives und dass diese halt ernsthaft beeinträchtigt wären. Daraufhin die Einschätzung einzelner, dass es darüber hinaus auch Ziele gibt, die verfolgt werden, die aber nicht quasi das primäre Acquisition Rate Key Objective sind, die aber trotzdem zu berücksichtigen sind, und die Frage, ob man die Ausnahmeregelung daher noch etwas weiter fassen könnte oder sollte, oder ob man bei dem ursprünglichen Wortlaut und dem ursprünglichen Gedanken, das halt auch auf relativ wenige Anwendungsfälle zu beschränken bleiben sollte.
Je weiter man jetzt noch weiter ausweichen würde, die Befragungsmöglichkeit, dann braucht man irgendwann die anderen Fragen aber auch nicht mehr.
Ich habe mich nicht mehr genau erinnern, was der Hintergrund für diese Negative Social and Operational Consequences war. Ja, zu irgendetwas an, dass das Sachverhalte waren, die auf Asien zugemeldet wurden.
Also, vom Gedanken war es zum Beispiel um den Verlust des wichtigen Zulieferers oder dass sich vielleicht auch gewisse Key Personnel rechtzeitig schon mal umorientieren, wenn sie da was kommen sehen.
Wobei es in den Rechtsräumen, den ich die ich denke, eigentlich eher um Umstrukturierungen geht, man sagt, es ist in diesen Ländern eigentlich kulturell unmöglich, jemanden aufgrund eines Unternehmenszusammenschlusses zu entlassen. Was dann natürlich Schwierigkeiten bringt, in der Form des Synergiepotenzials zu heben. Und wenn ich eben normalen Maßstab anlege und sage, der Sinn eines Unternehmenszusammenschlusses ist unter anderem eben auch Synergien zu heben, und das kriege ich eben nur hin, indem ich Leute entlasse und umgekehre, wenn ich jetzt darüber dann berichten soll, dann hätten wir dafür gerne Ausnahme, denn das ist in unserem Land schlicht einfach nicht möglich, ist kulturell nicht akzeptiert. Mhm. Also wir entlassen keine Leute. Das war insbesondere Japan und China der Punkt, der da gebracht wurde. Jetzt kann man das natürlich so nicht reinschreiben, das ist klar. Aber ich würde dann wirklich dazu stimmen. Also das ist, wir haben das ganz bewusst eng gefasst, weil es wirklich eine Ausnahmeregelung sein sollte. Das sind Rare Circumstances und da ist es auch angedacht. Der Hauptanwendungsfall, den wir halt hatten, war sogenannte Kettenakquisition. Ja, wo ich sage, ich mache das Ganze in Stages und wenn ich anfange, die erste Tranche einzuleiten, und ich dann mich im Grunde genommen halt erkläre, dann kommt es wahrscheinlich nicht zu Stufe 2, 3 und 4. Weil andere Wettbewerber dann eben entsprechend einschalten. Und da haben wir gesagt, okay, da brauchen wir eine Schutzklausel.
Ja. Und die Alternative, die zumindest im Arbeitspapier hier diskutiert wird, mit das als the success of a business combination umzuformulieren, das ist dann natürlich deutlich weiter gefasst. Also das wäre auch sehr interpretationsanfällig oder bedürftig im positiven Sinn. Was noch einhergeht mit der Frage ist, ob man es jetzt generell gut oder schlecht findet, ist die Frage, ob Beispiele dazu gegeben werden sollten, um das halt zu transportieren. Auch das wurde dann vom ESB schon diskutiert und da sind so die Gedanken, die da geäußert wurden, dass die Beispiele natürlich generisch genug sein müssen, aber auch relevant genug, um vielen Unternehmen zu helfen. Dass konkrete Facts and Circumstances wichtig sind, diese könnten aber von den Unternehmen vernachlässigt werden, indem sie sich für die Anwendung zu extensiv auf bestimmte Schlagwörter beziehen. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, Product Launch wäre ein Thema, was den Success gefährden könnte, dass dann nur an gewissen Schlagwörtern abgearbeitet werden würde, ob ich die Anwendung für mich ziehen kann oder nicht, ohne wirklich nochmal vertieft zu gucken, ob das in dem ursprünglichen Gedanken dann wiederzufinden ist. Und natürlich auch, was bei Beispielen ja immer das Punkt ist, dass Beispiele natürlich auch als abschließende Aufzählung verstanden werden könnten und dass dann immer fraglich ist, wie mit anders gelagerten oder zusätzlichen Situationen umzugehen ist.
Weil der Punkt ist, also vielleicht auch mal Informationen, das wird nur bei den strategischen Akquisitionen. Also das ist ja ohnehin, was ist der erste Schritt, wann ist überhaupt der strategische weiß, das haben wir vorhin auch besprochen, aber der Punkt ist einfach der, wenn das so eine relevante Akquisition ist, dann werden den Markt, das Rational für diese Akquisition erläutern müssen, ob ich das in den Notes mache, wenn ich nicht, also mache ich es außerhalb von, wenn ich die Akquisition announce. Deswegen ist mein Punkt einfach der, baut man jetzt irgendwie als eine Notes-Angabe oder braucht man da über Ausnahmen oder sonst irgendwas Gedanken machen, ja. Eigentlich muss ich sagen, wenn es so eine Größe ist, dann gibt es da Kapitalmarktinformationen und die wird eigentlich alle in die Position versetzt, das hier einzuschätzen. Aber das ist nochmal nur die vorgelagerte Überlegung. Ja, sagen wir mal, das ist halt dann rausgekommen, das habe ich jetzt verstanden, dass eine Befassung mit gibt, ja, dann braucht man schon eine Ausnahme, wenn es dann reinkommt, um für die Eventualität dann dafür gewappnet zu sein. Aber eigentlich glaube ich, ist die Notsanbahn.
Weil der Kapitalmarkt nicht so zwingt zu der Säule.
Also, wenn es eben so eine relevante Akquisition ist, dann werde ich schon, um den Markt zu überzeugen, alles tun, um das zu werden. Ansonsten kriege ich ja die Watschen sozusagen.
Und bei Beispielen sehe ich da einen Punkt, dass es dann zu einer Liste führt, die abgehakt wird.
Gut, das wäre jetzt in der Konsequenz keine Ausweitung und lieber auch keine Beispiele. Ja, nimmst du das mit, Sven?
Nochmal, das können wir auch mal 1b durchgezogen, aber.
Genau, dann würden wir jetzt als nächstes dazu kommen, ne?
Ja. Ja, ja.
Genau, dann zweites Thema innerhalb von BCGI ist Arbeitspapier 1b mit den Cashflows aus Umstrukturierung und Asset Enhancements. Da wurde ja mit dem Idee vorgeschlagen, den Einbezug von Zahlungsströmen aus zukünftigen Umstrukturierungen und Asset Enhancements bei der Ermittlung des Value in Use zukünftig zuzulassen. Dies hatte der Fachausschuss auch befürwortet. Und in dieser ASAF-Sitzung soll die mögliche Entwicklung des Beispiels zur Illustration des aktuellen Potenzials eines Vermögenswerts für Umstrukturierung, Verbesserung oder Wertsteigerung erörtert werden, weil das von manchen im Feedback zum ED angeregt wurde. Auch hier wieder in Bezug auf Beispiele gibt es Vor- und Nachteile. Die Bereitstellung von Beispielen für Cashflows, die das aktuelle Potenzial eines Vermögenswerts widerspiegeln und für Cashflows, die dieses aktuelle Potenzial nicht widerspiegeln, könnte den Adressaten helfen, das Konzept besser zu verstehen und anzuwenden. Allerdings wäre es naturgemäß auch so, dass jedes Beispiel auf die konkreten Fakten und Umstände Bezug nehmen muss, die es versucht zu veranschaulichen. Das ist gleichzeitig aber natürlich auch eine Restriktion, weil es darauf dann begrenzt ist. Und dies könnte dann eben auch weitere Fragen und Anwendungsprobleme nach sich führen, wenn Unternehmen halt Sachverhalte und Umstände haben, die sich von dem im Beispiel dargestellten Facts and Circumstances halt unterscheiden. Der Staff hat in dem Arbeitspapier 1b auch mal versucht, ein Beispiel zu entwickeln, das veranschaulicht, wie diese Cashflows sozusagen und die Potenzialsteigerung darzustellen ist. Und die Frage, die mit dem Papier gestellt wird, ist halt, ob überhaupt Beispiele zu derartigen Sachverhalten gegeben werden sollten. Und erst in einem zweiten Schritt dann, ob das konkrete Beispiel halt geeignet wäre, einen Sachverhalt zu transportieren. Also wie gesagt, hier auch wieder eher die übergreifende Frage, wie man Beispielen zu konkreten Sachverhalten gegenübersteht, ob das wirklich hilfreich ist oder ob das eigentlich die gerade skizzierten Probleme mit der abschließenden Aufzählung und der Anpassung an Facts and Circumstances eigentlich wieder offen lässt und es zu einem Rattenschwanz an anderen Themen führen könnte.
Ich verstehe, wenn wir unserer Linie treu bleiben, was wir jetzt ein paar Mal gemacht und sagen, Beispiele nicht, wenn wir doof. Ich vereinfache jetzt mal ein bisschen und sagen, aus den genannten Gründen ist es vielleicht nicht immer so zweckdienlich. Auf der anderen Seite, wenn wir das natürlich so hart vertreten, dann brauchen wir uns natürlich gar nicht mehr beschäftigen. Insofern, ich fände es schon gut, wenn wir zumindest, aber unabhängig davon, ob wir das Instrument mit den Beispielen besonders gut oder nicht, mir wird es schon helfen, ein bisschen Feedback zu kriegen. Wie stellen wir uns denn innerlich zu dem Beispiel? Also halten wir das, was da in dem Beispiel abgeleitet ist, zumindest für sinnig. Ob das jetzt ein sinnvolles Tool ist, ist dann vielleicht noch eine Folgefrage, ob das wirklich in der Form dann irgendwo eingebracht werden sollte. Aber es wird mir für die Falldiskussion ein Stück weit helfen, erstmal zu illustrieren, ist denn das Beispiel an sich erstmal sinnig oder führt es zu der richtigen Lösung, zu der richtigen Accounting-Konsequenz oder Disclosure-Konsequenz in dem Fall.
Da würde ich aber trotzdem auch noch bei eins vorher ansetzen, weil das hat man ja, glaube ich, damals auch diskutiert. Wenn ich die Value-in-Use-Berechnung jetzt öffne für Restrukturierungs- und Wertpotenzialsteigerungen, dann bin ich im Ergebnis eigentlich beim Value. Dann gibt es inhaltlich keine großen Unterschiede mehr, meines Erachtens, mehr zu einem Value-Konzept. Das war in der Vergangenheit immer das Thema Umstrukturierungen und Synergien eigentlich, die da noch einen Unterschied gemacht haben. Wenn ich das so ziehen lasse, dann frage ich mich, was dieses separate Wertkonzept Value in Use überhaupt noch für eine Relevanz hat. Das haben wir ja damals schon gesagt. Jetzt, wenn ich aber hergehe und sage, ich gebe jetzt ein spezifisches Beispiel, ja, was irgendwie noch dazu führen könnte, dass ich in einem Fair-Value-Konzept bestimmte Themen berücksichtige, aber ein durch eine Konkretisierung im Standard umrissenes Restrukturierungsthema oder Synergien, lasse ich da nicht zu, dann kreiere ich, glaube ich, noch mehr Widerstand in dem Ganzen. Und ich glaube, am Ende ist es doch so, was würde ich beim Fair Value machen, da würde ich Restrukturierung und Synergien dann einpreisen, wenn ein Marktteilnehmer das auch machen würde. Ja, das ist ein ganz einfaches Grundprinzip. Und das, wenn ich jetzt sage, ich will ja an dem Wertkonzept festhalten, was ich auch anders sehen würde, aber dann würde ich sagen, dann soll zumindest die Definition die gleiche sein, wie ich sie beim Fair Value zugrunde lege. Da brauche ich aber kein Beispiel.
Überlege, ob es wirklich exakt eine Fair-Value-Denke ist. Weil ich ja gerade keine Transferlogik habe. Und ich habe eine Nutzungslogik. Ja. Also da müssen jetzt zwei Fragen. Die eine Frage ist, welche Komponenten beziehe ich in die Wertfindung mit ein? Das ist der Punkt, das sehe ich auch. Aber das andere ist die Frage, was habe ich mit dem Ding vor? Will ich verkaufen, also praktisch am Markt veräußern? Oder will ich in irgendeiner Form weiter nutzen? Und die werden natürlich schon auseinander.
Ja, aber ich muss mich doch immer jetzt auch konkret auf die beiden Dinge bezogen. Dann geht es wieder um das Thema Objektivierung. Jetzt käme ich dahin, jetzt nur mal in einem Beispiel eben, zu sagen, also der Markt, der sieht ein bestimmtes Synergiepotenzial, das würde ich beim Fair Value einpreisen, und ich glaube, das ist doppelt so hoch. Ja, aus meiner Nutzung lief fast das doppelt so hoch zu machen. Dann wird auch jeder sagen, im Sinne der Objektivierung, ja, also alle Marktdaten, ja, zeigen dir einfach, das wird als die Hälfte so hoch gesehen. Dann kannst du sagen, okay, du belegst jetzt irgendwie, warum das dann aus deiner Sicht doppelt so hoch ist, aber da würde sich doch, also kann mir das dann gar nicht vorstellen, ja, dass ich sage, ich setze mich im Prinzip drüber hinweg, sagen, ich habe da bessere Evidenz. Ich würde auch heute faktisch eigentlich bei einer Value-in-Use-Berechnung bei solchen Komponenten dann trotzdem irgendwo eine Marktreferenz geholt zur Dokumentation. Also ich glaube, man tut den ganzen, also der ganzen Logik keinen Gefallen, wenn man dann zu dem Punkt käme,
Ich habe ein Thema Synergien oder Umstrukturierung und ich kreiere eigentlich zwei Sichtweisen. Eine davon ist der Markt und eine ist meine eher sehr subjektive. Und im schlimmsten Fall sichere ich dadurch vielleicht auch irgendeine Werthaltigkeit. Wäre das jetzt ein Petit, um alle dafür zu sagen, auch ein Vergleichsmaßstab nicht mehr. Das war ja, ich glaube, das war damals, als wir, ich glaube, wir haben es zumindest so kommentiert, ich kann mir jetzt immer genau an die, aber ich glaube, das war auch so eine Sichtweise, zu sagen, eigentlich bin ich jetzt dann so weit, dass die Unterschiede eigentlich weg sind, dann brauche ich diesen Maßstab eigentlich.
Ich glaube, wir hatten noch den Zusatz, dass der ISB erläutern sollte, wo er noch Unterschiede sieht. Einfach den Gedanken folgend, dass es sich so weit angenähert hat, dass es schon fraglich ist, ob wir beides brauchen. Und wenn ja, dann vielleicht eher mit der Erläuterung, warum, also wo die Unterschiede tatsächlich in den Augen des ISBs liegen.
Unterschied wäre doch noch ein Punkt, wenn ich überlegen muss von den CGUs der Rechner. Ich überlegen müsste, die Synergien zwischen den CGUs mit berücksichtigen dürfte und dann verwenden dürfte ich das ja auf gar keinen Fall. Damit sehe ich ja eine externe Synergie, die Synergie jeder heben kann und die, die ich nur aufgrund eines spezifischen Setups realisieren kann. Da ist ja doch ein Unterschied und der kann ja schon in der Praxis durchaus massiv sein. Je nach Setup.
Boah, also stark in der aber für Restrukturierungsmaßnahmen auch einen DAX berücksichtigen wir noch nicht.
Ja, da ist ja auch der Vorschlag, das zu vereinheitlichen. Weil die Frage von Marco war, wo ist noch ein Unterschied? Und da gibt es schon Unterschiede, also nicht mehrere Ziele, die in dem gleichen Umfeld die gleichen Lieferanten haben und massive Einkaufsvolumina, Einkaufsersparnisse realisieren können. Und wenn ich sie aus der Lohn stelle, könnte das natürlich nicht mehr. Das kann ja schon erheblich was ausmachen. Die müsste ich dann ja eliminieren, wenn ich den Fall richtig
prüfe. Ja, da würde ich
fragen, ob das in der Praxis mal gemacht wird.
Ja, genau, da würde ich aber beim Fair-Value argumentieren, wenn natürlich jetzt ein strategischer Investor das kauft, der den gleichen Einkaufskontrakt dahinter hat, dann hat er die auch.
Ja, aber das ist halt nicht der Fair-Value. Der Markt, ich muss ja nicht den spezifisch, aber den allgemeinen Markt halt nehmen, der nicht in der Branche ist und der nicht so einen Einkauf zu tun hat, genau. Den müsste ich ja eigentlich nehmen.
Ja, ich will gucken, also wer kann so ein Asset eigentlich übernehmen? Ich glaube, ich habe halt einfach beim Fair Value, dadurch, dass das weniger als jetzt der Value in Use, der ist ja dann ein Stück weit in dem IR 36 durchdekliniert, da ist ja der IFRS 13 halt offen, sozusagen, ja. Brauche ich Marktreferenz auf das Ganze, aber kann ja auch sein, dass ich da hinkomme, ja, dass ein Stratege sagt, der hat genauso einen guten Einkaufskontrakt oder nicht.
Der hat es nicht. Ich habe nicht den spezifischen nehmen, der in dem gleichen Umfeld
hin. Den objektiven Marktpreis. Und nur solche Synergien, die auch wirklich jeder.
Genau. Und die kann nicht jeder leben. Und deswegen gehören sie in den Verwendung nicht rein. Aber in den Verwendung News gehören sie sehr wohl rein.
Aber ich glaube, dein Punkt war auch, wie kannst du das belegen, also um nicht bauen zu werden. Also kann man einen höheren Value in Use ja eben belegen. Also
ja, ich muss sicher machen. Du musst dann da reingehen und sagen, und das ist der Riesenvorteil. Natürlich als Lieferantenbeziehung und bewerten es in die Ewigkeit, da würde ich dann wahrscheinlich markttheoretisch sagen, irgendwann ändert sich das auch, weil jeder Lieferant dann auf einmal sagt, ja, wenn der solche Synergien aus dem Ganzen hat. Also kannst ja dann, ich glaube, lösen das Problem nicht sozusagen. Ja. Aber
Letzter Gedanke von mir dazu. Also ich stimme dem zu, dass es bei den Synergien da einen Unterschied gibt. Was hier interessant ist natürlich, so wie das jetzt auch beschrieben wurde, man kommt natürlich schneller auf die Idee zu sagen, ja, also wenn das so ist, dass bei den Value in Use gegebenenfalls einfach, also mehr Synergien noch zum Tragen kommen können als bei einem Fair Value. Und ich daraus dann schließe, dann müsste der Value in Use ja immer höher sein als der Fair Value. Wenn das, ne, also jetzt mal unter dem Surrogat, die anderen Prämissen sind gleich und dann, wenn diese Synergien zu sich kommen, dann müsste der ja besser sein. Dann verliere ich mir natürlich schon ein bisschen den Gedanken, okay, kollabiert das Ganze nämlich doch irgendwie zu einem Konzept. Also so nach dem Motto, ist es tatsächlich dann, also wenn ich sage, die Bewertungen nähern sich an und das eine hat im Zweifel sogar noch ein paar zusätzliche Aspekte, dann und ich nehme The Higher off, dann würde ich ja sagen, naja, kollabiert es dann nicht doch zu einer Werteidee, die dann immer den höchsten Wert, den ich als Vergleichswert nehme, dann hätte.
Also ich glaube tatsächlich, also das könnt ihr auch natürlich besser beantworten, ich glaube, das Value-in-Use-Konzept, das kommt eher aus so einer Asset-Nutzungs-Ecke. Ja. Ich sage, ich habe da irgendwas abgrenzt, weil es hat vielleicht auch eine ähnliche Nutzungsdauer. Und über das, da gibt es dann Synergien. Also das ist, glaube ich, da kommt ja an mehreren Ecken vorbei, dass bei einer Unternehmensbewertung die Farbe des Ganzes eigentlich keinen richtig großen Unterschied machen kann. Ja. Aber das, man hat halt jetzt ein Asset da drin und das wende ich halt auch Goodwill und Long-Lived Assets eigentlich gleich verpassen.
Ja. Dann würdest du vorhin noch den Blick auf das Beispiel da geworfen, Folien 16, 17 insbesondere. Ich glaube, das Beispiel selber ist so einfach, dass es auf jeden Fall richtig ist. Ich glaube, es fehlt aber halt auch der gewisse Aha-Effekt, wo man jetzt sagt, da wird man jetzt irgendwie gelenkt oder unterrichtet, sondern das ist so gestrickt, dass jeder auch ohne das Beispiel zu dem gleichen Ergebnis gekommen wäre. Von daher, es ist jetzt nicht geeignet für die Entscheidung, ob Beispiele zu so einem Sachverhalt, über den wir hier sprechen, ob die grundsätzlich geeignet und sinnvoll sind, sondern das ist eine sehr, sehr einfache Betrachtung, die aber dadurch natürlich auf jeden Fall richtig ist.
Dann würde ich sagen, mit dem Schlusswort gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Haben wir noch zwei zu dem Block hier, Cashflow Statement.
Genau. Bei Aare, also erstmal nur zum Hintergrund, wir haben das bei GSB-Projekt Statement of Cashflows and Related Matters seit September 24 als aktives Forschungsprojekt. Eine erste Forschungsphase wurde abgeschlossen im März 25 und ein grober Projektplan, ein vorläufiger, nicht grob, vorläufiger Projektplan vorgestellt in der Sitzung im Mai 25. Und was jetzt an die ASAP wieder herangetragen wird, was, wie ich das verstanden habe, vom GSB-Mitarbeiterstab nicht komplett gedrungen ist, ist die inkonsistente Anwendung der Klassifizierungsanforderungen in operativ, finanziell und investiv, dass aus den Outreach-Veranstaltungen Rückmeldungen gekommen sind und dort oft einzelne Beispiele mal etwas drüber oder auch sehr detailliert zu Zahlungszu- und Abflüssen genannt wurden und sich weniger auf die eigentlichen Klassifizierungskriterien in ERS-7 bezogen wurde. Und was jetzt hier in der ersten Verfassung eine Rolle spielt, sind genau die Fälle, wo die Klassifizierungsanforderungen nach ERS-7 nicht eindeutig sind. Also um die Beispiele geht es. Es geht nicht um die Beispiele, wo ERS-7 eine eindeutige Klassifizierung vorgibt, weil die Stakeholder mit der Einlotierung einverstanden sind. Das sollte zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden. Und jetzt ist das Ganze hier zweigeteilt. Es gibt Fälle, wo der Mitarbeiterstab sagt, die lassen sich, also wir haben genügend Informationen, um die Fälle klassifizieren zu können, da einordnen zu können, in den vier Faktoren identifiziert. Das ist die obere Reihe, das ist, die ich wiedergegeben habe, nämlich, dass Zahlungsflüsse sind, die weder die Definition für Investitionen noch für Finanzierung erfüllen und damit in die Default-Kategorie Operating fallen. Das Zweite ist, dass die Klassifizierung der Zahlungsflüsse verbunden sind mit der Klassifizierung von
zugehörigen Kosten, zugehörigen Kosten in, sind auch Beispiele angegeben. Eine dritte Kategorie ist, es gibt Geschäftsvorfälle, die anfänglich eben keine Zahlungsorientierung haben. Und es gibt eine Klassifizierung von Zahlungsflüssen, die davon abhängig ist, was die erlösbringende Tätigkeit des Unternehmens ist. Und was jetzt gefragt wird, zu den Beispielen komme ich gleich noch, ist, ob diese Kategorien erstmal abschließend diese Fälle kategorisieren oder ob es noch weitere Faktoren geben könnte, die dazu führen, dass es eine einheitliche Klassifizierung gibt. Zweite Frage ist, die Beispiele, die hier genannt sind, ob man denen zustimmt, dass die Beispiele sind für diese Faktoren, die hier oben genannt sind. Und im Ergebnis wird gesagt, dass der Mitarbeiterstab jetzt zumindest erstmal der Meinung ist, dass aufgrund dieser vorgegebenen Faktoren und den Vorgaben in ES7 eigentlich eine eindeutige oder eine Zuordnung nach ES7 möglich ist. Wir haben uns natürlich mit dem Ertrag-Diskussionspapier zur Kapitalflussrechnung im letzten Dreivierteljahr relativ intensiv beschäftigt. Und viele Beispiele sind da auch wiedergegeben, die wir hier wiederfinden. Wir haben uns jetzt aber nicht so sehr an den einzelnen Beispielen orientiert, sondern gesagt, na gut, wir nehmen die zugehörigen Kategorien und gehen dann in unserer Stellungnahme nur darauf ein, wo wir meinen, dass eine Abweichung von diesem Grundprinzip überhaupt notwendig ist. Von den Fällen, die jetzt hier wiedergegeben sind, also Zahlungsflüsse, die weder Investitionen noch Finanzierung sind und damit in das Operative reinfallen, zum Beispiel Zahlungen ungedeckter leistungsorientierter Pensionspläne, variable Gegenleistungen, ob das hier passt. Ansonsten müssten wir da Rückmeldung geben für Zahlungsflüsse, die klassifiziert werden auf Basis der zugehörigen Kosten, Zahlungen im Zusammenhang mit Derivaten oder Absicherungsgeschäften oder Zahlungen aufgrund von Zuweisungen der öffentlichen Hand. Da wird gesagt, naja, ES7 regelt es eigentlich, dass Zugehörigkeit, also die Einordnung sich eigentlich auf den Underlying Asset Liability oder Expense orientiert. Bei nicht zahlungswirksamen Transaktionen oder zumindest Geschäftsvorfällen, die anfangs keine Zahlung verursachen, damit nicht in der Kapitalflussrechnung abgebildet werden, ist der einzige Fall, wo mir nicht ganz klar war, inwieweit hier ES7 hier eindeutig ist, weil es wird gesagt, ja gut, am Anfang gibt es halt keine Zahlung, deswegen ist es nicht in der Kapitalflussrechnung abgebildet. Wenn es dann eine Zahlung gibt, dann ist es nicht immer klar, ob diese Zahlung eine Zahlung ist, um einen Vermögenswert anzuschaffen oder ob es eine Rückzahlung einer Verbindlichkeit ist. Und der letzte Fall, Acquisition of a Long-Term Asset, it blesses principal revenue producing activities are not leasing, das ist eigentlich klar sein wollte, wo das eingeordnet wird, weil das abhängig davon ist, was ist die principal revenue producing activity. Und wenn es die ist, dann ist es operating. Und die Frage jetzt an den Fachausschuss, ob die Faktoren eine abschließende Aufzählung darstellen oder ob man die ergänzen müsste, das ist die erste Frage. Und die zweite dann, ob die Beispiele gut repräsentieren, oder einordnen oder Faktoren oder ob man an die Beispiele dann was ändern muss.
Weil die variable Kaufpreiszahlen immer so eindeutig sind. Und darauf an, nach welchem Modell ich sie bilanziere. Sie können ja durchaus auch so bilanziert werden in bestimmten Fällen, dass ich das Asset dann noch erhöhe. Dann wäre das ja nicht so ein Fall.
Das ist Investition.
Ja, genau, variable Kaufpreiszahlungen, wenn ich meine Niemandsfeld Vermögenswert anschaffe oder auch Anlagevermögen schaffe, also eher nicht so häufige Fall, ist häufig über Lizenzzahlungen oder sowas, dann haben wir durchaus, da gibt es ja keine klare Guidance, um was zu bilanzieren ist, da hat sich ja unterschiedliche Praxis herausgebildet, wie ich den Verwendung gleich einbuche, dass ich das sukzessive mache und dann ist ja eine der Methodiken auch sukzessive noch die Anschaffungskosten dann zu erhöhen in dem Moment, wenn die Zahlung hinreichend sicher ist.
gibt es dann zur Rückmeldung. Zweite Master, würde ich nur so sehen, das ist tatsächlich schon so. Haben wir ja geschaut, also das ist nichts Neues. Weil wenn es uns nichts weiter gibt, und dann braucht es schon zeitlich noch bis zum zweiten Teil kommen. Also die Frage ist, ob es sonst noch andere Faktoren gibt als diese vier. Wenn es nicht so ist, dann geht es nämlich um den Teil, der jetzt hier anders nochmal dargestellt wird, nämlich um die Fälle, bei denen dem Mitarbeiterstab und der Outreach-Veranstaltung der Beispiele nicht ganz klar war, wo hier genau das Problem bei der Zuordnung eigentlich liegt. Und das sind hier Beispiele, die einerseits aus Outreach-Veranstaltungen mit Arbeit selbst aufgeworfen wurden, als auch von anderen Stakeholdern. Und fast eins zu eins, mit der einzigen Ausnahme, dass Receipts and Payments related to derivatives structured as collateralized to market, ist parallel in der GFLSC-Sitzung heute auch besprochen worden. Und da wird gefragt an ASOF-Mitglieder, inwieweit diese einzelnen Fälle, also ob man nochmal darlegen kann, inwieweit das eigentlich verbreitet ist, wo eigentlich das Problem der Zuordnung eigentlich besteht. Und das soll man schriftlich machen bis zum 3. November 2025. Und das ist im Detail in der Unterlage 3a wiedergegeben. Und da wird dann halt aufgelistet, sondern wie weit ist es verbreitet bei uns in der Institution? Und wenn ja, ob sich das einer dieser vier Faktoren zuordnen lässt, bei der Zuordnung, also diesen vier Kategorien, die wir gerade auf der Folie davor gesehen haben, zuordnen lässt, und wenn ja, welcher, wie verbreitet das ist und inwieweit man denken könnte oder Vorschläge unterbreiten kann, wie man sich unterschiedliche Anwendungen hindern könnte. Und da war jetzt die Frage, weil es sind jetzt hier sehr viele Beispiele, die wir so im Detail auch beim Ersttag des Diskussionspapiers und einige vollkommen nie besprochen haben. Und eine Idee wäre jetzt, also wir können jetzt erstmal Rückmeldungen sammeln, ob man das, wie gesagt, schriftlich bis zum 3. November einreichen, ob wir das ähnlich machen wie bei den IFRSIC Outreaches, dass wir das an die Zukunftsgesellschaften geben, um mal eine Rückmeldung zu bekommen, wie weit ist das eigentlich verbreitet. Also erstmal, ob es direkt Rückmeldungen dazu gibt, für den einzelnen Fällen. Bei Foreign Exchange Differences, das habe ich nicht ganz verstanden, weil es wurde einerseits gesagt, dass wir im DSC dann eine Rückmeldung zu begeben hätten, dass es uneinheitlich ist, bei der Zuordnung. Was ich aber im Diskussionspapier nur gesehen habe und worüber wir gesprochen haben, da ging es um ich glaube, um die Anfangangaben und dann zu einer Überleitung. Ich bin mir sicher, ob das Net-Debt Reconciliation war. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es aufgetaucht. Also zur Zuordnung hatten wir eigentlich keine Anmerkungen. Und da kann ich auch nichts weiter zu sagen. So, gibt es erstmal Rückmeldung direkt da.
FX immer nicht das, was jetzt im Rückblick, also könnte das sein, was dann im Rückblick diskutiert wird? Ihr Satz, das ist im Prinzip die Frage, auch die ich bei beispielsweise internen Feld und seine internen Loans habe oder Cash-Pooling und darauf Effekte verarbeiten, ob die sozusagen der Natur der Transaktion eigentlich wohl ausgewiesen werden, also bei Loans, ja, dass die dann halt im Financing beispielsweise gezeigt werden, aber bei Cash-Pooling, ja, das sind ja, kommt ja eigentlich aus Wochenabschlüssen, Cash-Pools, ja, wo ich dann sage, das Cash Pooling steht irgendwo auch bei einer Treasury, ja, aber eigentlich die, sag ich mal, Genese ist der Cash und eigentlich aus dem Operativen, dass ich eigentlich die FX-Bewertung an den Operativen zeige und dadurch dann sozusagen zwischen den Töpfen, dort wo Cash steht und wo ich die FX-Effekte habe, glaube ich, eine Diskrepanz habe. Das ist, glaube ich, so die Thematik, die jetzt im Kontext von den IFRS 18 diskutieren. Das gleiche habe ich ja möglicherweise im Cashflow-Statement. In welchem Topf zeige ich sozusagen solche Effekte? Das könnte das sein. Das glaube ich schon, also zumindest wenn ich die IFRS 18 Diskussion in den Anwenderforen da verfolgt, auch unterschiedlich, wie es gemacht wird.
Müssen wir mal nach, also die Beispiele, die ich uns gesehen habe, da wurden die Währungseffekte immer unklar, also weder im operativ investierten oder investierten Datei, sondern am Ende ausgegeben. Und weil es geht ja um die Kapitalversicherung, ist das in den einzelnen Töpfen?
Ich weiß nicht, ich sage nur, die Diskussion, die gibt es jetzt im Moment über den GRS 18 in der UNV, da weiß ich eben, es ist einfach möglicherweise, wenn du probierst, in den Kopf zu ordnen, mit dem Cash-Prozess, dann vorher das wieder rauszuzeigen.
Also, Widerspruchsfeiler sind ausschließlich, da wenn ich eine Verpflichtungsform habe, sind immer extern sein, dann kommt die klar aus einem externen, also auch einem operativen Geschäft. Aber kann sie eben auch synthetisch zerlegen in einer Euro-Forderung und eine entsprechende Regulierung mit Verpflichtungen. Ja, und dann, wenn ich, je nachdem, welchen Durchführungsweg ich wähle, wäre es halt ein bisschen seltsam, wenn ich einmal den FX-Effekt in Financing habe und einmal habe ich ein operatives Geschäft, aber ich kann halt für beides nur eine Argumentation finden, warum das sachgerecht ist. Ja, die Frage ist das okay? Lass man einfach so? Wir haben den Fall noch nicht besprochen im Board. Ich gehe davon aus, wenn ich meine Kollegen kenne, dass das so ein klassischer Fall wäre, wo man versucht, eigentlich mit der Logik von ihr sagt, wenn man hat, die gleiche Logik, die kennt, und sagt, der X-Effekt folgt im Grunde genommen der zugrunde liegenden Transaktion, was die Verbeziehung angeht. Und wenn ich halt aus welchen Gründen auch immer keine Zuordnung treffen kann, was mir hier ein bisschen schwieriger fällt als in der GmbH, würde ich sagen, weil ich werde schon wissen, ob dann wahrscheinlich ein Diplomkonto oder Euro wahrscheinlich, ja, dann kann das eigentlich nur schwierig sein. Ja.
Was ich gut finde. Eugen der Posten.
Ja. Also bei Cashpooling, also da kann ich mir vorstellen, da ist es dann wirklich im Grunde eine Sache, ob ich einfach als eine Annahme treffen muss. Ja. Also entweder eine Annahme oder aber als Sache halt ist auch mal, ja, weil das dann auch die Default-Kategorie jetzt.
Ja, also wir können das gerne nochmal über den IC-Quartal laufen. Ich bin, was ja noch nicht so richtig, habe ich mal einen weiteren Punkt, wo wir das sicherlich mal aufwerfen, wenn wir jetzt in den Schiebe kommen. Officer Call. Der Punkt ist da natürlich, dass für so einen Call ist das natürlich ein unwegliches Thema, weil da ja aus der hohen Hüfte auch keiner jetzt irgendwie 17 Dinge dann da in den Regen schmeißt. Ne? Was uns da vielleicht so ein bisschen fehlt, ist irgendwie auch, ich würde mal aber über den Verteiler überlegen, ob man es dann da so nochmal streut, sozusagen aus Unternehmenssicht direkt dazu ein bisschen Feedback als von der Preparer-Seite zu kriegen. So ein aber bislang ja so nicht implementiert werden, weil dann nur die später entscheidet, meine Idee oder sowas, ne? Aber vorab. Das könnten wir über einen. Also wir haben auch, ich muss gerade mal überlegen, wir haben auch Termine für den CAO-Call im Oktober schon eingezogen, ich erinnere. Oder also zeitlich auch noch passend, das könnte man zumindest da mal anbringen und dann vielleicht auch sagen, wir verteilen das in den Kreis hier nochmal und wer möge, kann sich dann dazu äußern.
Das soll ich das noch einfallen, oder sind das Flyer for Insolvency, das haben wir mal intern länger diskutiert. Also in den Fällen, wenn ich ja die Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung unbitten in der Finanzverbindlichkeit, in dem Moment habe ich ja gar keinen Zahlungsstrom, sondern nur am Ende dann eindeutigen Finanzierungsstrom. hat damit ja nie einen Cash-Out, einen operativen Cash-Out-Flow, was natürlich für die Darstellung der Cash-Flow-Rechnung relativ unbefriedigend ist. Das gleiche gilt für Factoring in der umgekehrten Richtung. Okay.
Das arbeitet man mit Imputed Cashflow.
Ja, genau. Das ist ja das, was durch die Zielentscheidung ganz klar gesagt wurde, das darf ich nicht. Aber das ist natürlich, das verzerrt natürlich die Cashflow-Rechnung, finde ich, enorm. Also in beide Richtungen, je nachdem, was ich mache.
Ja.
Stellt mich operativ viel zu guter oder viel zu schlecht, je nachdem, wie wesentlich. Das ist so, denke ich, schon ein Problem.
Ja, okay. Das ist ja natürlich nicht sagen, durch Disclosure-Angaben etc., das ist transparent gemacht. Was es da gibt. Also kann man dann auch irgendwo, ich meine, weil die Charakter verändert ist halt dann schon. Ja, deswegen komme ich dann damit die Financial Identity. Ja. So.
Bei manchen Beispielen, das ist das also da. Da wird die Frage gestellt, was ist genau der Sachverhalt, der beschrieben werden soll. Und da muss ich sagen, also da wusste ich dann auch nicht, worauf sie es ab, weil im Diskussionspapier von EFRAG ist nicht weiter ausgeführt. Da steht dann im Zweifel eine Fußnote und wird auch EFRAG Roundtable verwiesen. Und ich, da endet dann für mich die Spur. Das, von mir das ist ja, was ist denn da jetzt eigentlich der Sachverhalt? Die Frage ist, ist es ein Problem, das wirklich ursächlich ist, ist es ein Problem von ES7? Oder ist es eigentlich ein Problem in einem anderen Standard, der dort zu klären ist, um dann zu sagen, wie muss ich das eigentlich in ES7 Kapitalanzeichen abbilden? Und dazu wird es halt Rückmeldung angefordert, und zwar schriftlich. Und zwar über den Termin, der eigentlich in Sitzung Anfang Oktober, außer nicht Anfang November. Und ja, also wenn es sonst keine Rückmeldung gibt, du genug eingesammelt hast,
die
Sitzung.
Also ich sage ja jetzt, diese Sammelaktion, das wird dann ja erst nach ASAF laufen. Ne? Das würde ich auf jeden Fall zumindest mal anbieten im CRO-Call.
Am 16., 17. Oktober.
Ja.
Frage wäre, wie du die Informationen so einsammeln willst, dass sie dann auch mal zielführend für uns ist. Du kannst es auf zwei Arten und Weisen machen. Du kannst entweder sagen, sind neue Sachverhalte, wo zeigen Sie die Währungseffekte aus diesen, oder wo zeigen Sie die Effekte aus diesen Sachverhalten in Ihrer Kapitalflussrechnung? Und macht der Schlichter einmal eine Stichliste und guckt danach, also ob es da in irgendeiner Form Unterschiede in der Klassifizierung gibt. Denn das ist ja das, was wir im Grunde genommen versuchen rauszukriegen. Oder du gehst in Vorleistung und sagst, spricht viel dafür, diese neuen Sachverhalte wie folgt einzuklassifizieren. Wird das bei Ihnen im Unternehmen so gemacht? Wenn nein, dann geben Sie bitte Rückmeldung. Das kannst du auf zwei Arten machen. Ja,
also ich finde, also so ein bisschen eher wie in die erste Idee, die du folgen hast, schwebst du mir schon vor, weil das jetzt mal, also das ist eigentlich ganz schönes, weil das kann man ganz gut empirisch mal einsammeln. Wenn du wirklich, kannst ja wirklich quasi einen kleinen Online-Questionnaire machen und dann sagst du quasi O, F und I, bitte kreuzen sie an.
Ja.
Ne?
Kriegst du Kreuzchen, die überall stehen.
Das wird wohl, also ja, das wird so sein, ja. Ne? Wenn du sagst, okay, bei bestimmten Sachen sind dann mehrere Kategorien betroffen.
Ja.
Aber ich meine, es sind gesetzliche großen Zahlen. Wenn du jetzt wirklich ein paar, nicht nur zwei, drei, sondern ein paar mehr Rückmeldungen bist, vielleicht ergibt sich ja doch ein gewisses Pattern oder ein Schwerpunkt oder so. Ja. Also ich will nur sagen, dafür eigentlich, grundsätzlich, weil du halt so Kategorien hast, für so eine Art von Anfrage eignet sich das eigentlich ganz gut. Ne? Ja, also kann auch sein, dass es dann all over the place ist. Das kann auch sein. Aber es wäre dann auch eine Aussage, kriege ich auf. Ja. Okay. So, dann dann gehen wir noch kurz zur Equity-Methode. Mhm. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Also jetzt haben wir es gleich halb, dann haben wir noch, weiß ich nicht, also ich mache jetzt voraussichtlich mal vielleicht 45 Minuten für ein Peer. Und 15 Minuten als Rausschmeißer für das Steuerthema.
Ja, wir müssen dann zügig durch.
Ja. Halb vier haben wir.
Ja, fange ich mal mit Equity-Methode an. Ne? Also wir haben im Rahmen der ASA-Vorbereitung bei der Equity-Methode zwei Themen, aber nur ein Arbeitspapier. Das liegt daran, dass das erste Thema, also 4a, Measurement of the Cost of the Associate und da die Acquisition-Related Costs,
erst nach der September-Sitzung des IASB veröffentlicht wird, also das Agenda-Papier für die ASAF-Sitzung. Deswegen haben wir es jetzt noch nicht. Die ASAF-Befassung soll aber trotzdem schon mal vorbereitet werden. Inhaltlich geht es darum, dass in der IASB-Sitzung wird der Staff vorschlagen, folgende weitere Anwendungsfrage in den Scope des Projektes aufzunehmen. Und zwar, how does an investor recognize the acquisition-related costs when applying the equity method of accounting? Sollte der IASB der Aufnahme dieser Anwendungsfrage in den Scope zustimmen, wird der Staff für die ASAF-Sitzung eine Unterlage, und das ist dann eben das jetzt noch fehlende Arbeitspapier 4a, entwickeln, in welcher zwei alternative Antworten auf diese Frage analysiert werden. Alternative 1 ist recognizing the acquisition-related costs in profit and loss as incurred. Und Alternative 2, recognizing acquisition-related costs as part of the cost of the associate. Und das ist genau dann auch das, was von den ASAF-Mitgliedern gewünscht wird, sozusagen, dass man sich da zu Alternative 1 oder Alternative 2 positioniert. Der Fachausschuss war auf diese Fragestellung im Endeffekt in seiner Stellungnahme zum ED bereits eingegangen, und da konkret in Frage 1. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu heute Morgen, denn im Kern lautete die Botschaft, dass bevor über die Bilanzierung von Acquisition-Related Costs und auch vieler anderer Sachverhalte entschieden werden kann, erst die grundlegende konzeptionelle Klärung notwendig sei, ob die Equity-Methode als Konsolidierungsmethode, dann würden die Costs expensed as incurred, oder als Bewertungsmethode, und dann als included in the carrying amount verstanden wird. Und ja, wie gesagt, das hatten wir geschrieben, und heute Vormittag haben wir gehört, dass von dieser konzeptionellen Klärung zumindest auf absehbare Zeit nicht auszugehen ist. Ach, von daher ist die Frage, wollen Sie sich trotzdem positionieren für eine der Varianten?
Ja.
Also ich glaube, wenn das Significant or Prolonged Kriterium wegfällt, dann ist es eigentlich, also dann ist diese Stance, also einmal spricht man Bewertungskraft an, aber es kann theoretisch eigentlich in dem Moment, in dem ich sie aktiviere, sofort zu einem Impairment fällen. Weil ich kann sie nicht realisieren.
Ja. Aber das ist Aufwand.
Ich okay?
Für mich okay.
Kommen wir schnell noch zu
mein eigenes Bild. Ne?
Okay. Kommen wir schnell zu 4b. Da geht es um das Thema Other Changes in an Investor's Ownership Interest. Und da konkret Dilution Gains or Losses. Also es geht um die Änderung des Eigentumsanteils aufgrund von nicht verhältnismäßigen Transaktionen. Insbesondere eben Verwässerungen, also Dilutions. Im ED hat der IASB vorgeschlagen, andere Änderungen des Eigentumsanteils analog eines Erwerbs zusätzlicher Anteile oder der Veräußerung von Anteilen zu behandeln. Das heißt im Falle der hier fraglichen Dilutions also eine Erfassung des Effekts als Gewinn oder Verlust in der P&L. Der IASB war der Ansicht, dass andere Verringerungen der Beteiligungsquote, wie eben zum Beispiel Verwässerungen, wirtschaftlich mit Veräußerungen vergleichbar sind, obwohl der Investor keine Gegenleistung direkt mit dem assoziierten Unternehmen austauscht. Verändert die Verwässerung die wirtschaftlichen Ressourcen des Investors aber. Das heißt, der Investor hat einen geringeren Anteil, aber einen größeren Pool von Vermögenswerten. Und der IASB erklärte, dass Verwässerungsgewinne oder Verluste Erträge oder Aufwendungen sind und stehen nicht im Zusammenhang mit Ausschüttungen und sind daher kein Eigenkapital. Grundsätzlich werden alle Erträge und Aufwendungen in der G&V ausgewiesen. Der IASB sah keinen Grund, eine Darstellung im OCI an der Stelle zu verlangen. Wir hatten in unserer Stellungnahme zum ED konkret in Frage 2 dem Vorschlag des IASBs und somit auch der konkreten Behandlung zugestimmt. Von daher ist das vielleicht auch
die Botschaft, mit der wir das Thema hier abkürzen können und die anderen Alternativen sozusagen, das heißt Erfassung im Equity oder überhaupt gar keine Erfassung, vielleicht dann auch in einer nicht noch dezidiert betrachten müssten. Also eigentlich haben wir uns schon mal positioniert an dem Sachverhalt und auch der Argumentation des ISB hat sich zwischenzeitlich nichts geändert, sondern es ist halt eher nur weiteres Feedback sozusagen, das eingegangen ist, was da teilweise auch andere Auffassung vertreten hat.
Ja, bleiben wir bei.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Equity-Methode und damit insgesamt ASAFs Vorbereitung an der Stelle abschließen, oder?
Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, also ich fand, war diesmal ganz einfach, weil es